Und damit herzlich willkommen zu Was reimt sich auf fragile Mauer?
Stabile Aura, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Schön, dass du da bist. Ey, vor mir sitzt ein transformierter Frank. Er sieht ein bisschen aus wie ein Zuhälter aus den 70ern, wie ich finde.
Ja, Mann, ich habe das Schnurrbart-Experiment nochmal revivalt und einen Rasierer geschenkt bekommen jetzt kürzlich. Und dann dachte ich, jetzt wird sich ausgetobt. Und der Backenbart war es nicht.
Mhm. Ich finde ja, der Schnurrbart war es auch nicht.
Ja, warte mal ab, bis du mir in echt begegnest. Ich finde mich super.
Ja, ich finde dich auch super, aber dein Schnurrbart finde ich grauselig. Aber das hat was, was sehr Transformatives. Also ich finde, transformieren, das sagt man gleich. Ich finde, nichts kann einen Mann so krass verändern, wie wenn er seine Haare und seinen Bart gleichzeitig switcht. Das ist so witzig. Man sieht einfach einen völlig neuen Menschen vor sich. Und ich liebe dich, wie du bist, aber vorher hast du mir schon besser gefallen.
Ja, du brauchst dich jetzt auch nicht eingeschüchtert zu fühlen. Alles gut. Und Schnurrbart ist beeindruckend, das weiß ich.
Mhm.
Also ich liebe mich. Wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich mir so, yes, endlich mal was Neues.
Aber kennst du Menschen mit Schnurrbart, die du bewundernswert fandest? Hat das irgend so eine Verbindung vielleicht?
Ja. Schon, also jedenfalls so, dass es ich da was Imposantes empfunden habe, was nicht jetzt nicht nur an dem Schnurrbart lag, mit Sicherheit, aber ja.
Witzig. Ja, ich glaube, daran liegt es nämlich, weil ich kenne nämlich nur ganz strange Gestalten. Mein geliebter Vater hätte gesagt, suspekte Individuen zu Schnurrbärten.
Ja, witzig. Vielleicht darf das jetzt heilen. Durch mich an deiner Seite. Der wird noch viel buschiger, ich sag's dir.
Ja, aber du bist ja der Suspekteste von allen. Was heilt da jetzt? Ey, mein Lieber, meine erste Frage wäre, wir haben in der letzten Folge gar nicht mehr davon gesprochen. Hast du eigentlich deine E-Mail geschrieben, um dein Buch ins Arabische übersetzen zu lassen?
Yes, habe ich geschrieben und auch Antwort bekommen. Und ja, das wird dieses Jahr in Angriff genommen. Er ist im Moment ganz gut ausgelastet, wie sich so herausstellte. Aber er meinte, er hat es angefangen zu lesen und findet es echt schön. Was so meine erste große Erleichterung war, weil ich immer dachte, oh mein Gott, diese Lage dort ist politisch so aufgeladen, dass ich irgendwie immer denke, ich trete mit diesem Buch eh allen auf die Füße. Aber es war scheinbar nicht so.
Sehr gut. Mhm. Danke für deinen Mut. Ich habe auch mein Album aufgenommen. Noch nicht ganz fertig, aber bin dabei. Ich hab gestern einfach 8 Stunden am Stück geschrieben am Album.
Wow.
Und das ist echt, ja, es ist eine sehr intensive Phase gerade. Es ist ja eigentlich fast fertig und dann finde ich halt doch hier und da immer noch ein paar Stellen. Ich fühle mich wie, wir waren noch beim Thema Kathedrale, wie so ein Mensch, der so ein Kunstwerk baut und dann so an diesem einen Balkon links unten, wo dieser Löwenkopf so hervorschaut, den wahrscheinlich kein Mensch sieht, an dem feile ich dann nochmal 4 Stunden, dass dieser, weißt du, so einfach, dass jedes Element in jeder Zeile ganz tief ist und dann tausche ich hier aus und feile hier. Aber ich bin sicher, es wird sich lohnen. Man wird mehr Tiefe und mehr, ja, einfach noch mehr Liebe in dem Ding hören und spüren und fühlen als ohnehin schon. Deswegen freue ich mich.
Ja, es macht einen ja auch irgendwie aus als Künstler, oder? Wenn du, also ich meine, deswegen tust du ja das, was du das, eben weil du so viel mehr hörst und spürst da als vielleicht andere und da so viel Liebe ins Detail reingibst. Ich finde es ja immer schon lustig, wenn du mir so einen sogenannten Rough Mix schickst, wo du sagst, der ist doch gar nicht fertig, der muss doch richtig nachbearbeitet werden. Und ich so, hä? Klingt doch mega. Also ich würde das nehmen.
Ja, das ist das. Aber ich glaube, viele Künstler machen es eben nicht so, wie du es beschrieben hast. Ich habe bei vielen, vor allem so Rap-Künstlern, den Eindruck, die schmieren da was hin und dann wird das veröffentlicht. Also ich meine es jetzt nicht so arrogant, wie es klingt, aber ich habe oft den Eindruck, da hätte man wohl nochmal drüber schauen können textlich. Und ja, will ich einfach auch ein löbliches Beispiel oder einen Gegenpol bilden, sagen wir es mal so.
Ich habe mich in den letzten Tagen so ein bisschen in die Deutschrap-Szene eingehört.
Oh.
Weiß nicht wieso, wahrscheinlich, weil ich die Haftbefehl-Doku geguckt habe.
Mm.
So, und dann dachte ich, bin ja gar nicht mehr am Start. Ich weiß ja gar nicht mehr, wer so abgeht. Ich habe noch nie Capital Bra gehört. Ich habe noch nie Haftbefehl gehört. Und dann hörte ich diese Tracks und dachte so, ah, okay, wow. Das sind die, also Capital Bra ist ja, habe ich das richtig verstanden, der erfolgreichste deutsche Musiker aller Zeiten? 16 Nummer 1 Hits oder so?
Ja, also das kann man so nicht sagen. Du könntest dir, wenn du die Zahlen so betrachtest, könntest du das so sehen, aber das sind natürlich Streaming-Zahlen. Also du musst verstehen, die Charts und auch die Vergebung von goldenen Platten basierte ja früher auf CD-Verkäufen, die waren relativ klar messbar und somit konnte man ziemlich genau feststellen, wer wie erfolgreich war. Seitdem es Streaming-Dienste gibt, gibt es ja auch einen Haufen Schindluder, der da betrieben werden kann. Ich will da jetzt nichts in den Raum stellen, ich will da auch gar niemandem vorwerfen, er hätte was gemacht, aber es gibt gewisse Dokumentationen und Berichte und auch einige Studien darüber, dass man Streams ja kaufen kann. Und manche Leute fragen mich oft, warum ich so wenige Streams habe, weil ich auch keine kaufe vielleicht. Es gibt viele, viele Künstler, die einfach auch das so als Geldwaschmethode verwenden. So, also da gibt es auch einen Bericht über Leute, die das gemacht haben, die quasi aus illegalen Quellen Geld haben und das quasi in das Pushen von Streaming-Zahlen investieren. Und dadurch bekommst du wieder Geld von Spotify, weil du ja viele Streams hast. Und umso mehr Streams du hast, umso schneller kommst du in die Charts und umso höher steigst du ein. Und dann hast du diese Nummer 1-Hits. Und dann hat man halt mal schnell 10 oder 16 Nummer 1-Hits. Irgendjemand hat bei Capital Bra mal gesagt, er ist erfolgreicher als die Beatles. Und dann dachte ich mir, diesen Typen mit den Beatles zu vergleichen, ist so falsch. Das ist auf allen Ebenen einfach nicht fair. Und ja.
Weißt du, was sowas kostet?
Nee, nicht wirklich, nee. Also ich habe Angebote bekommen, aber ich müsste jetzt raten, um es wieder zusammenzukriegen. Aber mit ein paar hundert Euro könnte ich auf jeden Fall einige tausend Streams kaufen. Und wenn ich jetzt einige tausend Euro investieren würde oder einige zehntausend, dann hätte ich bestimmt meine Million oder so. Und dann würde man natürlich schon ins Gespräch kommen dadurch, wenn man viele Streams hat. Und dann würden viele Leute vielleicht auch denken, man wäre sehr erfolgreich. Man erkennt es dann aber auch oft bei Verkaufszahlen von Konzerten. Weil viele Menschen, die riesengroße Streaming-Zahlen haben, haben sehr wenige Menschen beim Konzert. Daran erkennt man auch so ein bisschen, sind es jetzt echte Fans, also Leute, die dich wirklich begleiten. Sagen wir mal Follower oder Gefährten. So. Und ich glaube, es sind eher flüchtige Hörer oder einfach Bots. Also du kannst ja auch einfach künstliche Hörer auf Spotify generieren lassen, die das dann hören über KI und so. Und das
ist ja interessant, okay. Und ich denke mir so, Leute, lass mal alle treffen, so ein Wochenende lang und alle Serums Music klicken. So, dann geben wir dir irgendwie eine Million Klicks in der Woche. Wäre doch der Hammer, dann bringen wir dich mal ins Radio.
Ja, finde ich auch gut. Ja.
Ja, also das ist doch der Hammer. Warum läufst du nicht im Radio? Ich habe mich da durchgeklickt durch diese Haftbefehl und Capital Bra Musik. Und dachte so, wow, ein Teil von mir versteht sogar, warum das so viel geklickt wird, warum das so gut gefunden wird. Ich kann diesen Teil in mir nicht ganz greifen, aber ich dachte auch, Kunst, weiß ich nicht, Mann. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob ich das Kunst nennen könnte.
Ja, Moses Pelham hat es mal so schön gesagt. Das ist der Unterschied zwischen uns und anderen, der Unterschied zwischen Kunst und Standard. Das hatte ich irgendwie. Also man hört bei diesen Songs, das ist so austauschbar. Ich finde, also bei diesen Deutschrap-Songs, die aktuell so im Radio oder hochgestreamt auf Spotify laufen, du könntest die Protagonisten austauschen und die Titel. Also du könntest irgendeinen x-beliebigen Protagonisten mit irgendeinem x-beliebigen Titel zusammensetzen. Du würdest, also ich oder du oder Leute, die nicht zu sehr drin sind, würden den Unterschied gar nicht mehr merken. Und daran erkennt man ja, dass es nicht so wirklich Kunst ist, weil ich finde, Kunst hat ja auch was Uniques, was Einzigartiges, was Unverwechselbares. Und wir arbeiten ja auch in Liebe daran, dass du eine Zeile oder ein Beat von mir hörst, wenn der beginnt und du weißt, okay, das ist ein Seum-Song. Und ich finde, bei der aktuellen Deutschrap-Musik ist es jetzt nicht unbedingt gegeben. Und es ist halt einfach ganz ehrlich, Real Talk, es ist so ein Phrasengedresche. Es ist einfach nur eine dämliche Floskel an die nächste gereiht. Ich verticke Kilos, verschieb die Kisten und Prudi, Kalukuluchi und Prada und
und One-Night-Stands.
Stabil. Ja. Aber gut. Ich merke, ja, ich könnte mich
in wir wollten eigentlich gar nicht, genau, nee. Wir wollten ja eigentlich gar nicht rumlästern hier, aber es war durchaus eine Offenbarung, so zu merken, was bedeutet eigentlich Erfolg für den Künstler an sich?
Ja, ja. Und ich könnte mich dabei wirklich in Rage reden, weil ich auch dieses System so unfair finde, dieses ganze Streaming-System. Da hat Herbert Grönemeyer vor einigen Monaten ein ganz tolles Video veröffentlicht, wo er erklärt hat, dass das ganze Streaming-System sowas von falsch aufgebaut ist und damit hat er recht. Und deswegen ist es auch an der Zeit, dass sich das wandelt und das wird es auch. Ich bin sicher, ein so unfair aufgebautes, in sich fragiles, widersprüchliches System kann nicht auf Dauer bestehen. Das wird sich verändern und ich habe ja Zeit. Das Schöne ist ja auch an meinem Weg, weißt du, ich habe ja 15 Jahre lang bis zum ersten Erfolg Alben gemacht. Ich kann auch weiter einfach Album für Album machen mit wenig Streams und weiß, mein Weg geht sich, indem ich ihn gehe. Also er entsteht durch meinen Weg, deswegen alles gut. So.
Du bist ja auch vor allem Live-Musiker, ne? Wir haben da neulich mal drüber gesprochen und also das Geld, das du verdienst und mit dem du auch dein Team anstellst und so, das kommt doch großteils über deine Konzerte, oder?
Ja, genau, ja. Ja, und dadurch finanzieren wir auch den Rest, also die Musikvideos und so, die finanziere ich ja durch die Konzerte, die ich spiele und so.
Die
Deswegen,
bringen kein Geld ein.
ja, genau, das hatten wir beim vorletzten Mal. Aber ich glaube, das ist ja auch völlig okay, also dass sich das einfach von verschiedenen Ebenen sozusagen trägt. Und ja, ich liebe es aber auch, wenn Menschen einfach nur die Musik hören. Deswegen sind ja die Streamingdienste super an sich so, weil jeder Mensch bekommt den Zugang, jeder Mensch kann die Musik einfach so genießen, egal ob er jetzt viel Geld hat oder nicht. Und dadurch kann halt auch jeder das hören, was ihm dann gut tut. Und dafür ist ja sehr richtig schön.
Hast du mal versucht, eine KI darauf zu programmieren, wie Seom zu klingen?
Ich habe mal zum Spaß geschaut, wie weit ist denn KI beim Texteschreiben? Und das ist eine Katastrophe. Also wirklich so ein kompletter Totalausfall. Also klar, wenn Leute einfache, simple Texte, ich sage jetzt mal auf so einem Schlagerniveau oder so einem einfachen Ballermann-Niveau gerne hören, klar, dann kann KI das auf jeden Fall. Aber wenn du jetzt von einem Level sprichst, von der Tiefe, die wir so an den Tag legen, also du in deinen Büchern und ich in meinen Songs, auf gar keinen Fall. Also meilenweit entfernt. Und ich hatte mit Johanna ein witziges Gespräch über KI-Musik, weil unser Freund, der Herzenmacher, Bodo Kasper, der hatte Geburtstag und seine Familie hat ihm ein Lied geschenkt, das quasi von KI gemacht wurde, zu dem Thema, das er macht. Also er macht ja aus Herzen, aus Holz macht er Herzen und sendet Liebe in die Welt dadurch und so. Und dann hat quasi mit so einem spirituellen Background-Instrumental, mit Hangdrums und so, hat quasi so eine KI-Frauenstimme quasi ein Lied für Bodo gesungen, wie er aus dem alten Holz Herzen macht und Liebe in die Welt. So. Und ich höre natürlich, ab dem ersten Ton ist es KI und es ist für mich als Künstler natürlich schon so ein bisschen so, ja, okay. Aber, und das ist echt schön, um Menschen ein Geschenk zu machen, um so eine schöne Idee in die Welt zu senden, jetzt zum Geburtstag für einen Freund, so, ist es ja auch schon cool, weil weißt du, sonst hat sich halt irgendwie Ingrid und Onkel Bernhard haben sich dann hingesetzt und haben halt mit ihren beschränkten literarischen Fähigkeiten halt einen Text geschrieben und dann haben sie sich da irgendwie 4 Wochen Zeit genommen und dann klingt es aber wie 4 Minuten und dann tragen sie das vor und jeder denkt sich, und man hört sich dann nicht unbedingt, also klar freut es einen kurz, aber man hört sich nicht unbedingt nochmal an so. Und so ein KI-Lied, das so die gleichen Inhalte transportiert, aber musikalisch halt in einer gewissen Form gut umsetzt, kann sich der Mensch, der beschenkt wurde, dann halt öfters anhören und freut sich noch lang drüber, weil er so sein eigenes Lied hat. Und dafür ist es schon irgendwie echt cool. Ich finde halt, dass es nicht den Anspruch erheben sollte, echte Musik, die man oft hört, zu ersetzen oder das, was wir mit Musik tun, also Musik wirklich als heilende Kraft, als verbindendes Element zu nutzen. Damit, da ist KI, da kommt es nicht hin. So. Aber hey, auf gewissen Ebenen, diese Art von Plastikmusik, die auch viele da draußen ja hören, die lässt sich durch Musik dann schneller ersetzen. Und ich glaube dann, hey, dann revolutioniert sich auch der Musikmarkt, weil dann brauchst du ja auch keine Leute mehr, die diese Plastikmusik machen, weil dann macht es ja KI, weißt du? Und dann unterscheidet sich halt auch, was ist wirkliche Kunst oder wo legen Menschen wirklich viel Hingabe und Liebe rein und was machen Menschen nur, um schnell Musik zu machen, um Geld zu verdienen. Und ja, wenn das dann KI ersetzt, dann, ja, dann wird es neu geordnet. Und ich glaube auch, dass der Musikmarkt, also die Spotify und Streamingdienste und so, die werden ja dann geflutet mit KI-Musik, weil das kannst du ja einfach auf der Homepage ganz in 3 Minuten machen. Und dann, ja, muss sich das System irgendwann neu erfinden. Und irgendwie ist es gut.
Ja, ich habe neulich einen Song geschickt bekommen und ich dachte trotzdem, ne, und ich höre ja ganz anders als du, ne? Ich höre ja aus den Augen eines Konsumenten, nicht eines Produzenten. Und ich dachte, alter Schwede, was geht? Also, dass da wirklich ohne menschliche Bearbeitung einfach nur von der KI gemacht wurde, ist schon abgefahren. Also für mich fühlt sich das so an, als wäre die KI schon so bei 70, 80%. Und dann habe ich mich so gefragt, wow. Wofür würde ich denn leben, wenn KIs jetzt besser Bücher, oh mein Gott, besser Bücher schreiben können als ich? Was würde ich denn tun, wenn wirklich so alles, was so an Kunst geht, dann auch von der KI abgenommen wird? Und dann dachte ich, wow, das wäre echt herausfordernd.
Also die wichtigste Frage, als du die Songs gehört hast von KI, von denen du sprichst, haben sie dich berührt?
Ich habe laut gelacht, sie waren witzig. So, die
Okay.
waren
Okay, sie waren witzig,
ans
okay.
Herz gehend, nee, aber die waren sehr, sehr witzig, ja.
Waren es Comedy-Songs oder was war das für eine Art von Musik?
Ich glaube, da ging es so. Das waren auch so Kurse in Wundern, Schüler, die haben so einen Song gemacht mit der KI, wenn das Ego
Ah.
furzt oder so.
Okay,
hieß der
verstehe.
Track. Aber der war witzig, der war irgendwie schlau, der klang gut und ich war so wirklich, also bei dem Titel hätte ich viel weniger erwartet.
Okay. Da kann es schon sein, dass das funktioniert, ja. Weil ich glaube eben, dass das, was wirklich berührt, also was Menschen echt tiefgreifend bewegt, in die Heilung führt, dass das kriegst du mit KI nicht hin. Oder das kriegt die KI selbst nicht hin. Weil, schau mal, Tracy Chapman kennst du wahrscheinlich. Ich habe Johanna eine Tracy Chapman-Platte gekauft. Und wir hören diese Platte gerade jeden Tag. Die läuft bei uns auf dem Plattenspieler den ganzen Tag. Und Tracy Chapman singt ja, also in ihrer Stimme hörst du ja das Leid eines Lebens gefühlt. Also, weißt du, da ist ja so viel Emotion drin von ihrem Weg, von dem, was sie berührt, was sie bewegt, was ihr Herz berührt hat. Das hörst du in jeder Zeile. Und dann singt die so ein A cappella, so ein Tracy Chapman A cappella. Das geht halt so tief, weil du diese ganze Frau mit ihrer ganzen Geschichte und ihren, wahrscheinlich ihren ganzen Ahnenreihen halt hörst und fühlst. Und das kann halt nur ein Mensch. Ich glaube, das kann echt nur ein Mensch.
Tja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. So,
Ja,
ich bin
wir
echt
schauen mal.
gespannt. Bin echt gespannt. Und vor allem für mich so die Herausforderung, da auch das Gute drin zu sehen. Weil, hey, ne, wie geil ist das, dass wir da Dinge erfinden, die uns einfach alles abnehmen, auf das wir eigentlich keine Lust haben. Ne, darum geht es ja eigentlich. Ne, dass wir da so vieles gar nicht mehr machen müssen, weil das halt ein Computer macht.
Hey, schau mal, ganz viele Menschen haben ja Angst vor KI. Und das ist echt ein guter Punkt, dass du das sagst, weil ich glaube, viele Menschen haben Angst, dass sie ersetzt werden, dass ihr Job überflüssig wird, dass die Welt zu digitalisiert wird und so. Aber all das entspringt ja dieser einen Quelle, um da jetzt mal tiefer zu gehen, so. Und wenn diese eine Quelle, aus der sich alle Formen ergeben, das kreiert hat, wenn KI durch diese Quelle entstanden ist, dann ist es ja auch im Plan der Schöpfung enthalten. Also weißt du, dann kann sich die Schöpfung ja nicht selbst wegrationalisieren durch das, was aus ihr hervorgeht. Das bereichert die Schöpfung ja auf jeden Fall in irgendeiner Form, weil das Universum macht keine Fehler. Und insofern ist alles gut. Wenn wir das aus so einer höheren Ebene betrachten, dass wir mit diesem Fluss fließen dürfen und schauen, wo er uns hinträgt, ist doch alles fein. Ich glaube, nur den Widerstand dagegen zu vergrößern und sich zu versperren, das ist halt dann, das erzeugt Angst und Schrecken in den Menschen.
Ja, es kann gut sein, ne? Und auch vielleicht so eine gewisse Antriebslosigkeit nach dem Motto, warum soll ich mich noch anstrengen, wenn die KI eh alles besser kann als ich? Das sind ja alles so Gedanken, die einen auch als kreativen Menschen vielleicht kommen können. Und ich merkte so, okay, das ist eine Richtung, die bringt mir ja einfach gar nichts, in die weiterzudenken.
Was würdest du denn machen? Du sagtest, ich wüsste nicht, was ich machen soll, wenn KI besser Bücher schreibt als ich. Mal angenommen, jetzt kommt KI und dann gibt es ein Buch, das wirklich besser als deins, aber in deiner Art sozusagen. Was würde dann bleiben? Was wäre dein Plan?
Tja, also vermutlich wäre ich da noch einen Schritt näher daran, einfach in eine Hütte im Wald zu ziehen und dieses ganze Gedöns einfach sein zu lassen, weil ich so denke, wow, wenn die Funktion, die ich hier so habe und die Kreativität, die durch mich durchfließt, in dem Sinne gar nicht mehr gebraucht wird, weil es andere eh viel besser machen und einfacher und so weiter, ja, nice, dann gibt es noch weniger zu tun. Dann kamen mir so Ideen wie Hütte im Wald, keine Ahnung, Kloster, viel meditieren, irgendwie so. Um aus dem Tun ins Sein reinzukommen, weil ganz ehrlich, ja, man hat so hier seine Aufgabe. Ich habe hier so meine Aufgabe und ich merke, meine Kreativität fließt eigentlich nur dadurch, dass ich ganz tief will, dass Leute glücklich sind. So, darum geht's. Und deswegen schreibe ich Bücher. Das ist das, was mich auch glücklich macht, so beim Schreiben, dass ich so denke, wie fühlen sich andere, wenn sie das lesen? Und wenn ich merke, dass das nicht mehr notwendig ist, dann wäre da in der Tat sehr viel leerer Raum erstmal, den ich durch viel Sein füllen könnte wahrscheinlich.
Ja, spannend, weil du hast jetzt ja gar nicht von Zwischenmenschlichem gesprochen, weil das Erste, was mir einfällt, wenn Seom wegfällt als Rolle, dann wäre ich halt immer noch der beste Papa der Welt. Dann würde ich halt immer noch mit meinem Sohn spielen, wie das niemals ein Computerprogramm machen könnte, würde mit meinen Söhnen lachen und Spaß haben. Und ich glaube, das kann ja auch KI niemals ersetzen. Also diese ganze technologische Entwicklung kann ja die Berührung, die Begegnung, die Verbundenheit zwischen Menschen ja niemals in irgendeiner Form angreifen oder minimieren.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe mir gerade eine Woche Auszeit genommen. So, eine Woche mich voll eingeigelt und habe festgestellt, Alter, ich habe das so gebraucht. Es hat mir so gut getan. Also ich habe quasi danach gelächzt. wirklich mal komplett Ruhe zu haben, keine Mails zu beantworten, einfach komplett das Handy wegzulegen. Das war richtig nice. Wahrscheinlich bin ich deswegen gerade so ein bisschen raus aus dem Zwischenmenschlichen.
Ja, das fühle ich. Das würde mir wahrscheinlich ausgehen. Ich bin nie raus, deswegen kann ich das gerade schwer nachvollziehen. Aber ich habe was Schönes geplant, um dich da kurz mitzunehmen. Erstmal gehe ich heute mit meinem Sohn in den Zirkus. Das wird sehr schön. Es gibt einen Wasserzirkus in der Stadt. Also einen Zirkus mit Artisten, die auf einem Wasserbecken, ich weiß nicht genau, wie es aussieht, ich war ja noch nicht da, ein Zirkusstück vorführen. Waterland heißt es. Und dann habe ich gemerkt, dass Finn, er hat sich so gefreut. Ich habe ihm heute früh vorgeschlagen, wir sind 5 Uhr aufgestanden und ich sagte, wollen wir heute in den Zirkus gehen? Und er sagt, ja. Und ich merkte, so diese Zeit nur mit mir tut ihm so gut, weil unser zweiter Sohn ja viel Aufmerksamkeit einfordert mit 10 Monaten. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, wir machen jetzt einen gemeinsamen Urlaub, einen Papa-Sohn-Urlaub. Das haben wir im Sommer schon gemacht, so habe ich dir erzählt. Und jetzt machen wir in den Bergen einen Urlaub und haben uns ein so richtig schön, ein 5-Sterne-Kinderhotel haben wir uns gebucht. Familux heißt es. Und da gibt es halt
Zu
so
zweit
alles.
einfach.
Nur wir zwei, genau.
Wow.
Ja, weil dann kann Johanna schlafen mit dem Baby, weil wenn das Baby, also wenn Elia einschläft, dann ist ja immer noch Finn da. Und dann hat Johanna natürlich immer so den Anspruch, ja, jetzt hat sie Zeit für das zweite Kind sozusagen. Und ich bin ja durchaus auch hier und da mal beschäftigt im Studio und so und kann nicht die ganze Zeit mit beiden spielen. Und jetzt hat sie quasi mehrere Tage dann nur mit Elia. Kann so im Rhythmus des Babys auch selber mitschlafen und ich bin mit Finn quasi in den Bergen und wir machen Papa Sohn 5-Sterne-Kinderurlaub. Also vor allem 5 Sterne für ihn. Gibt's halt allen möglichen Shit, den Kinder lieben und ganz viele Zimmer und Kletterräume und so. Aber ich bin ja auch ein Kind, das heißt, ich werde viel mitspielen und freue mich einfach.
Das klingt richtig gut. Das nehme ich mal als Inspiration, auch für Mayra.
Ja.
Bei ihr ist das ja so witzig, ne? Ich bin ja nur eine Woche im Monat so ungefähr bei ihr. Und die fängt immer erst einen Tag vorher an, mich zu vermissen. So habe ich den Eindruck. Das hat sich die letzten Male immer so gezeigt. Jetzt hat sie, also morgen, nee, heute fahre ich wieder zu ihr, genau. Und gestern Abend hat sie angerufen und gefragt, Papi, wann kommst du wieder? Und ich so, ja, wie immer, morgen, ne? Weil es die letzten Male immer so war, dass ich gesagt habe, wie immer,
Ah, schön.
morgen. Ist echt cool. Ja. Wie Kinder auch einfach so unsere Komplizen sind, um uns, wie soll ich sagen? Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, man sieht es nirgendwo so krass, dass Kinder so fleischgewordenes Karma irgendwie so sind, dass sie einem genau das geben, was man sich selber nicht geben kann oder was man sich selber nicht geben würde, dass sie einen manchmal auch in eine Richtung schubsen, dass sie einem, ey, allein spazieren zu gehen so, ne? Und ich bin gerade in meinem Kopf und Mayra ist gar nicht in ihrem Kopf. Und sie findet diese Treppe so wundervoll, dass sie nur rauf und runter hüpfen will, diese Treppe. Ja, es ist so genial. Ist wie so eine Lebensversicherung manchmal, ne? Wie so etwas, das mir immer wieder sagt, dein Leben ist jetzt. Lass mal alles andere gehen.
Ja, ich finde aber, man lernt dabei auch so krass, auf das zu verzichten, was man meint, gerade von seinem Kind bekommen zu wollen. Also ich gebe dir zwei Beispiele, eins von Johanna, eins von mir. Johanna hat es gestern so schön gesagt. Sie hat ja den Wunsch bei einer Familie, wie jeder Mensch, aber vor allem auch jede Mutter, glaube ich natürlich, auch Liebe zu erfahren, also sich zu kuscheln, sich zu umarmen. So. Und wir sagen Finn 10-mal am Tag wahrscheinlich, dass wir ihn lieben, in irgendwelchen Zusammenhängen, so, dass er gut ist, wie er ist, dass er geliebt ist und so. Und Finn hat noch nie zu uns gesagt, dass er uns liebt. Einfach noch nie. Wir fordern es ja auch nicht ein. Also wir sagen nicht, jetzt sag doch mal, dass du mich liebst. Aber uns ist halt aufgefallen, wir sagen ihm das immer und er sagt, Ist zur
Wow.
Kenntnis genommen. Und er umarmt auch relativ selten. Also er ist jetzt kein so kuscheliges Kind, das so kommt und dich in den Arm nimmt. Oder auch so zur Begrüßung. Menschen wollen ja ihre Kinder oft erziehen, dass sie sagen, begrüßt die anderen ordentlich. Das machen wir gar nicht. Also wenn er nicht Hallo sagen will, sagt er nicht Hallo. Wenn er die Leute nicht umarmen will, dann umarmt er sie nicht und küssen ist echt nicht so. Und das führt aber auch dazu, dass er uns quasi nie umarmt. Es sei denn, ich hole ihn vom Kindergarten ab, dann umarmt er mich immer, weil er sich, glaube ich, denkt, oh, endlich. Nein, er liebt den Kindergarten, aber aus irgendeinem Grund ist er dann da sehr anhänglich. Aber zu Hause nie. Und das ist schon spannend, weil Johanna sich das ja wünschen würde. Und ich liebe es, spazieren zu gehen gerade. Ich bin immer so 2 Stunden im Wald gerne oder am Fluss. Und er hat nie Bock, mit mir rauszugehen. Und wenn, dann halt auch einfach nur so, ja, in den Garten oder so. Aber so ein längerer Weg, wo ich mir denke, komm, wir entdecken den Wald, wir machen Abenteuer, wir schauen zum Fluss. Man kann ja coole Sachen machen. Schwierig, schwierig. Und so lernt er mich anzunehmen, dass das nicht das, was ich will, gerade dran ist, sondern das, was gerade dran ist, ist dran. So.
Ganz spannend, weil das ist mir bei euch schon aufgefallen, ne, dass ihr wirklich sehr, sehr viel Hingabe so darin steckt, euren Kindern immer wieder zu sagen, hey, du bist wundervoll, ich liebe dich, ja, du kannst alles sein, ne, du hast alles, was du brauchst und so weiter. Und ganz interessant, wie Finny so damit umgeht, weil ich mache mit Mayra viel mehr Quatsch so und sowas, also dass ich sie lieb habe, sage ich ja einmal in der Woche so wenn ich fahre. Aber sie fängt jetzt an, das zu mir zu sagen. Das ist echt richtig witzig. So, ne, wie so ein bisschen Gegenpol nach dem Motto, hey, das darf ruhig auch ein bisschen mehr sein, wenn du willst.
Ich habe manchmal den Eindruck, es liegt ein bisschen an dem Mädchen-Jungs-Ding. Und da dürfen jetzt viele E-Mails kommen an frankham@gmx.de, weil ich habe viele Mädchen in Finns Alter in meinem Umfeld, weil er hat viele Freundinnen. Und diese Mädchen sagen die ganze Zeit, dass sie lieb haben. Also sie sagen ihren Eltern, dass sie sie lieb haben, sagen Johanna und mir, dass sie uns lieb haben, sagen es dem Finn. Und er sagt es niemandem nie.
Ach wow,
Ja,
okay.
ich kann mir vorstellen, dass irgendwie auch so ein Ding. Vielleicht machen es auch Mädchen nicht, aber mir ist halt immer aufgefallen, dass Mädchen das tendenziell eher machen und er eben nicht. So.
Ich war
Komisches
neulich
Ding.
im Theater, ich war neulich im Theater und habe Caveman geguckt. Ich weiß nicht, kennst du das?
Nee.
Caveman, wie Höhlenmensch.
Aha.
Und das war wirklich ein Stück, wo ich mir dachte, Alter, kann man sowas heute noch aufführen? Also, ne, oder gibt es einen riesen Canceling, Shitstorm, whatsoever? Es geht um die grundlegenden Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und also mir ist schon klar, dass das nicht für alle gilt, aber alter Schwede, habe ich mich da wiedererkannt, ja? Ich bin gestorben vor Lachen. Wie dargestellt wurde, dass ganz vieles darauf zurückgeführt wurde, dass wir Männer Jäger waren und Frauen Sammler waren und Männer deswegen ganz oft dazu neigen, relativ wenig zu sprechen untereinander, sich sehr, sehr in eine Sache so reinfuchsen können, total irritiert sind, wenn sie von der Seite dann angequatscht werden, dass bei Männern auch ganz schnell dieses Okay, Herausforderung angenommen Ding angeht und man irgendwie merkt, da geht etwas in mir gerade durch, das einfach nur gewinnen will gerade. Und ich dachte, oh, holy shit, ich bin wahrscheinlich viel mehr Höhlenmensch, so in meinen ganzen Reflexen und unterbewussten Handlungen, als ich das die ganze Zeit dachte. Aber es war richtig schön auch, weil seitdem habe ich so auf mich geachtet. Immer dann, wenn ich mich gerade komplett von einer Sache ablenken lasse, an die ich gerade denke oder die gerade im Außen passiert und ich alles andere ausblende, das kennst du ja bei mir auch, da habe ich gedacht, ah, wow, ich liege gerade einfach, ich lauere auf der Jagd und fokussiere mich voll auf mein Ziel. Und das hat sich super angefühlt.
Ja, fühle ich. Da hat uns die Anja doch mal so verarscht. Wir waren auf Tour in irgendeiner Stadt, in irgendeiner Location und da war eine relativ hohe Bühne und der Tontechniker ist aber zu einem eleganten Parcoursprung auf diese Bühne hochgesprungen und die war echt hoch. Und wir so, ach krass, okay, wow. Und haben das dann auch sofort so gemacht und dann sagte sie, ey Männer, weißt du, sofort einer macht was und die anderen, das müssen wir auch schaffen. Also so ein gewisser Wettbewerbsgedanke ist da nicht zu übersehen ab und zu. Das stimmt schon, ja, auf jeden Fall.
Ja, ey, und das so viele Verhaltensweisen, die man ja auch hammergut judgen kann, ne? Wo man sich das so anguckt und sagt, boah, das ist ja echt Höhlenmenschenverhalten gewissermaßen. Aber auch so die Schönheit da drin zu sehen, irgendwie liebe ich das sehr.
Ja, das stimmt, ja.
Ich habe es auch an meinem Bruder gesehen, ne? Wir haben uns hammerlieb, wir haben uns neulich noch mal getroffen, ne? Aber wenn wir uns begrüßen, dann sagen wir so, und du Sack, was geht? Und dann rangeln wir halt immer mal wieder so, weißt du, so. Und ich merke, das ist wirklich einfach Ausdruck von der Liebe, die wir füreinander empfinden. Ganz, ganz stark. Aber es drückt sich auf eine Art und Weise aus, dass man es von außen beobachten könnte und sagen könnte, oh, da hat aber jemand Angst vor Nähe. Okay, oder? Also dabei ist es das gar nicht. Das ist so ein Game, das ist so ein Spiel, wie so eine Strategie, die Männer entwickelt haben, hart zu bleiben und trotzdem voller Liebe zu sein.
Ja. Finde ich witzig bei euch, finde ich bei Männern im Allgemeinen aber super nervig. Also ich erlebe das ganz oft, wenn Männer, die ich jetzt nicht so kenne, mir dann so ein Kompliment machen wollen und mir dann so dumm auf die Schulter klopfen. So, weißt du, wo ich mir denke, sag's doch einfach. Sag doch jetzt einfach mal aufrichtig, was in dir vorgeht. Du versteinerter Klumpen. So, es ist bei Frauen so schön, weil Frauen sagen dir einfach ganz klar, was in dir vorgeht. Oder wenn sie dir ein Kompliment machen, so, ja, hey, das ist einfach von Herz zu Herz. Und bei Männern ist das ganz oft so, ja, nett geschimpft ist auch gelobt. So, weißt du. Ja.
Ja, fühle ich so, aber da durchzusehen, ne, ist wirklich einfach für sich direkt zu übersetzen. Wieder, da spricht halt jemand gerade Höhlenmensch. Ist voll
Ja.
okay, ist voll süß, ist halt einfach eine evolutionäre Verhaltensweise oder Strategie, obwohl man es nicht gewöhnt ist, über Gefühle zu sprechen. Hat ja auch was ganz Rührendes irgendwie, wenn dann so ein Klotz sein Bestes gibt, um ein bisschen aufzuweichen.
Ja, ich sehe es ja bei den Konzerten, hey, wenn die Menschen dann auch die Männer dann wirklich so die Tränen verbergen wollen und man merkt, sie sind so berührt und sie können es gerade gar nicht zeigen und so. Und Johanna hat es auch zum Thema Finn so schön gesagt. Sie sagte, wir dürfen einfach immer achtsam übersetzen, was er sagen will und es vielleicht gerade so nicht formuliert, wie wir denken, dass er es formuliert. Also er kommt eben dann auch manchmal so und kuschelt sich an mich hin und sagt nichts. Und das bedeutet halt, Papa, ich liebe dich sehr. Oder ich bin so dankbar für unsere Verbundenheit und für unsere Nähe. Aber er muss dafür ja nicht die Worte verwenden. So. Manchmal kommt er zu Elia und schiebt ihn dann so mit seinen Füßen so ganz sanft irgendwo hin. Und das, also weißt du, da machen die halt irgendwie auch wie zwei so kleine Tierbabys irgendwie so ein Spiel draus. Also vor allem er mit ihm. Und ich stelle auch fest, das ist wahrscheinlich Zeichen seiner Zuneigung und gut ist. So. Nur halt nicht so, wie wir es erwarten würden, vielleicht.
Es ist echt lustig. Also ganz oft habe ich so das Gefühl, wow, jeder Moment des Redens führt eigentlich dazu, dass man die Gelegenheit hat, sich so misszuverstehen.
Ja.
Ist echt interessant, ne? Wir sind es so gewöhnt, Beziehungen durch Reden herzustellen, aber wirklich mal auf die Gesten und auf die Handlung zu achten und auch so auf das Miteinandersein und die Qualität von Schweigen, das ist so nice. Das liebe ich an Hunden so sehr, ne? Ich weiß, du bist nicht so der Hundetyp.
Doch, ich liebe Hunde, ich hasse nur Katzen.
Okay, ich krieg bald einen Hund. Also, da weißt
Okay.
du Bescheid.
Ernsthaft?
Ja.
In deinem Bus dann, oder wie?
Ja, wird ein neuer Bus sein. Also erst wird das Busthema noch irgendwie geregelt, aber ich habe gemerkt, es tut mir so gut. Ich lerne so viel von diesen Tieren. Es ist wirklich, wirklich abgefahren. Es ist so eine Sonne für mein Leben, dass da ein Wesen ist, das ohne Worte so klar kommuniziert und das einfach so eine Unschuld ausströmt die ganze Zeit. Ja, also ich habe manchmal das Gefühl, so in meiner allerhöchsten Entwicklungsstufe wäre ich ein Hund.
Du Hund, sehr gut, gefällt mir. Schön.
Ja, was will ich schon machen? Irgendwie, ich gucke das an und ich bin so an den Himmel erinnert und ich wünsche mir das schon ganz lange und irgendwie merke ich so, ja gut, die Zeit vergeht von alleine und ich darf halt auch einfach zu meinen Wünschen stehen.
Ja, wir müssen es nur den Locations erzählen, wenn du mit auf Tour bist, weil in den allermeisten Locations und Theatern sind Tiere nicht erlaubt. Das müssen wir denen noch
Ah.
erklären, ja. Wir hatten mal einen mit auf Tour mit dabei, einen Musiker, und der hatte auch einen Hund. Und das war voll das Problem, zwar voll der süße kleine Hund, dass wir den nie in die Theater mitnehmen durften. Und dann musste der sich natürlich jede halbe Stunde um seinen Hund kümmern und so, weil der nicht mit rein durfte. Und diese Theater, gerade wenn es ältere Häuser sind, halt dann einfach sehr strenge Regeln haben. Aber es
Ja gut, dafür
verrückt,
habe ich
ja.
ja Familie. Dafür habe ich ja Familie, sage ich
Ja,
mal. Die
genau.
freuen sich auch schon. Die sind so ausgeflippt.
Schön.
Mayron Amrei schickt mir alle Nase irgendwie Bilder und hier und da und sind sich so am Freuen. Und ich denke so, yeah.
Cool.
Ich bin auch mit dem Hund aufgewachsen,
Ah,
weißt
schön.
du? Der war wie ein Bruder einfach.
Ja. Ich merke auch, dass die Kommunikation, also eine Stufe noch abstrakter, also im Gegenteil vom Reden, ist ja dann das Schreiben, wenn wir quasi über WhatsApp kommunizieren oder Telegram oder so. Und ich finde, da ist die Gefahr an Missverständnissen, fehl zu kommunizieren, ja noch viel größer. Also wie häufig lese ich Nachrichten, die ganz anders gemeint waren oder sind, oder ich schreibe welche, die anders ankommen und denke mir, das ist so schade, wie wir uns missverstehen durch Wörter.
Voll.
Einfach interessant, ja.
Voll. Da ist der eine gewöhnt, viel zu schreiben und der andere wenig. Und einer schreibt mit Smileys. Ey, aber ne, so eine Nachricht ganz ohne Smileys, Emojis zu schreiben, Alter, da denke ich, was habe ich denn jetzt verbrochen?
Ja.
Wie kann man so kalt kommunizieren?
Genau, dein Buch ist ja auch ohne Emojis, hoffe ich. Und das bedeutet ja auch, es ist völlig normal, so zu kommunizieren. Aber man hat sich so dran gewöhnt in diesen komischen Social Media Chatverläufen, dass man dann ständig noch ein Herz oder so dahinter setzt. Ich ja auch oft. Also, es ist einfach Teil der schriftlichen Kommunikation in WhatsApp geworden. Und das ist echt strange. Also, witzig einfach. Ja. Du, aber ich habe noch ein paar Fragen an dich, mein Freund.
Okay.
Wir fangen mal ganz süß an. Angenommen, du könntest eine Szene aus deinem Leben noch einmal erleben, ohne etwas zu verändern, also einfach nur, um sie zu fühlen. Welche wäre es?
Hey. Einfach nur, um sie zu fühlen. Ich glaube wirklich, es wäre Ich hatte mal so einen Moment, als ich einsam auf einer Hütte meditierte. Und das waren, also es gingen ganz furchtbare Tage voraus. Ich saß so alleine und war mit meinem Wahnsinn und in meinen Gedanken so ganz alleine und habe das Gefühl, ich ertrinke in meinen Gedanken. Ich war so, boah, ich war so komplett durch. Es war so anstrengend, einfach zu sitzen den ganzen Tag und die halbe Nacht. Und am dritten Tag habe ich in mir eine Entschlossenheit gefunden, die ich bis dahin nicht kannte. Ich habe meinen Geist, also aus reiner Verzweiflung, weil mich mein Geist so gequält hat, habe ich für einen Augenblick ihn komplett auf Frieden ausgerichtet und in dem Moment einfach eine Erleuchtung erlebt. Also wirklich, ne, wie so die Erleuchtung, wie ich löse mich komplett auf in der unendlichen Glückseligkeit des Universums und vergesse meinen Körper sofort und alles ist nur noch Liebe. Und ich erinnere mich noch so gut, wie ich auf einmal, je tiefer ich so in meine innere, in meinen inneren Albtraum, so in meine Gedankenwelt reinsank, je mehr ich so begriff, ich brauche Frieden, ich brauche Frieden. Je mehr das so eine, wie der Impuls und der Drang zu atmen wurde, auf einmal wusste ich, wie das geht. Ich wusste auf einmal wieder, wie der Schritt aus, ne, in die Erleuchtung reingeht, gewissermaßen. Es war auf einmal nur noch ein Gedanke, der gedacht werden musste. Und ich erinnere mich fast in jeder Meditation an genau diese Situation und frage mich, wie habe ich denn das damals noch mal gemacht? Weil es war so leicht, ey, es war so leicht.
Eckhart Tolle hat das mal so schön gesagt, er sagte, in dem Moment, wo ich die Gegenwart gefunden habe und in der absoluten Gegenwärtigkeit ankam, in diesem Glücksgefühl des Moments, fragte ich mich ab dem nächsten Moment, fuck, wie bin ich da nur hingekommen? Wie komme ich da wieder hin?
Genau.
Ja, fühle ich, ja.
Was so absurd ist, weil die Gegenwart ist ja einfach noch da. Die ist ja komplett unverändert da.
Ja,
So.
ja. Boah, da habe ich heute ein paar schöne Zeilen geschrieben. Ich müsste sie kurz suchen, um sie zu finden. Aha, das gibt Sinn. Ich müsste sie suchen, um sie zu finden. Warte kurz, die passen so gut dazu. Ich habe sie hier gleich vor mir. Das war echt schön. Ich bin bereit, denn der Wandel ist fühlbar. Das Jetzt ist nicht kurz, nur der Gedanke darüber.
Wow.
Und dann zu deinem Erleuchtungsmoment. Und mein Herz schreibt Geschichte. Erleuchtung ist die Einsicht, dass niemand da ist, der erleuchtet werden müsste. Das ist wahrscheinlich auch sehr nah dran. Weil wir suchen ja immer uns in der Erleuchtung und stellen fest, ja, wir sind ja gar nicht der, der erleuchtet werden muss. Es ist ja nur so ein Fingerschnipp entfernt.
Wow, voll schön. Und du hast mich nach meinem Moment gefragt und noch nichts über deinen Moment erzählt.
Also ich kann dir sagen, welcher Moment es nicht ist, weil man würde doch erwarten, ganz viele Menschen sagen, die Geburt meines Sohnes. Und gar nicht, weil ich war ja bei beiden Geburten dabei und es war eine super intensive und auf seine Art total schöne Erfahrung, aber diese Erfahrung war auch mit so viel Stress verbunden. Weil wir haben ja Hausgeburten gemacht und ich war ja die ganze Zeit bei diesen Hausgeburten dabei. Und man weiß ja nicht, wenn man Kinder bekommt, ob da jetzt alles gut geht. Ich war jetzt nie in einem Krankenhaus, aber ich vermute, in so einem Krankenhaus fühlt man sich so ein bisschen besser aufgehoben, weil da ja auch Menschen sind, die sagen, ist alles okay, so. Und wir waren ja auch relativ lange noch ohne Hebamme und so. Und dann war das auf jeden Fall ein Moment, den, also ich finde es schön, dass ich den erlebt habe und auch wichtig für uns als Paar und unsere Familie und für die Jungs. Aber den würde ich nicht nochmal erleben wollen, um das gleich zu erklären. Es gab einen Moment. Also ich hätte zwei in meinem Kopf. Einmal den Moment, wo ich Johanna kennengelernt habe, wo wir uns das erste Mal begegnet sind. Das war halt wirklich so ein Hollywood-Moment, so super. Wir waren auf einem Sommerfest von unseren Reha-Kliniken, in denen wir gearbeitet haben. Sie war Ergotherapeutin, ich Logopäde. Und sie hatte ihren ersten Tag und kam zu diesem Sommerfest, stand da mit ihrem Hund, mit Gino, mit ihrem schönen, wuscheligen, riesengroßen Hund und kannte niemanden und stand da einfach so zwischen den Menschen und schaute so verträumt in die Luft. Und ich stand da so gefühlt 100 Menschen entfernt und sah sie und sie sah mich. Und wie gesagt, Hollywood-Moment. Es war irgendwie alles dann auf einmal in Zeitlupe und so. Und dann einfach so angezogen hingegangen, mit ihr gesprochen und dann einfach auf eine Mauer gesetzt an dem See. Da war dieses Sommerfest. Und einfach nur geredet, stundenlang, als wäre nichts dazwischen gewesen. Also als hätten sich einfach zwei Essenzen nach ein paar Inkarnationen wieder getroffen und machen da weiter, wo sie aufgehört haben. So. Das würde ich gerne nochmal erleben, weil damals wusste ich ja nicht, dass es die Mutter meiner Kinder sein wird und dass wir heiraten. Und weißt du, das ist ja in dem Moment irgendwie nicht wirklich greifbar. Man merkt nur, da entsteht was Magisches, aber das hat man ja vorher auch schon ein paar Mal gedacht und dann war es ja nicht für immer so gefühlt.
Meinst du, das wusstest du wirklich nicht? Zwischenfrage.
Ja, natürlich kann man das nie genau sagen, aber ich würde es jetzt in dem Wissen, wenn ich diese Erfahrung jetzt nochmal machen würde, dass ich Johanna das erste Mal sehe, wahrscheinlich, deswegen, ich würde es gerne nochmal fühlen einfach. Es wäre super interessant. Ja. Ja. Und der zweite und auch total schöne Moment in meinem Leben ist, ich war mit meinem Vater im Auto unterwegs. Wir sind von LA nach, von New York nach LA gefahren. Witzige Geschichte auch, weil mein Papa hat gesagt, er wollte uns Kinder motivieren, dass wir gut in der Schule sind. Und er hat dann immer zu uns gesagt, wenn wir richtig gut in der Schule sind, dann dürfen wir uns eine Reise aussuchen, wenn wir Abitur gemacht haben. Und dann habe ich mein Abitur sehr viel verspätet gemacht, weil ich nochmal auf die Berufsoberschule gegangen bin nach einer Ausbildung und so. Und dann musste er quasi sein Versprechen einhalten, obwohl die Schulzeit schon längst vorbei war. Also ich war dann schon weit erwachsen, sozusagen Mitte 20 oder so, und hatte eine Ausbildung abgeschlossen und nochmal zwei andere Wege. Und dann habe ich über die Boss mein Abi nachgemacht und habe gesagt, Papa, ich hätte jetzt Abi, wie schaut denn das aus? Du hast doch, als ich 12 war, um mich zu motivieren, gesagt, sei gut in der Schule und ich zahle dir eine Reise. Und er sagte, ja, das mache ich. Wo willst du denn hin? Ich so, ja, ich will nach New York. So, okay, ich liebe Texas, der hat so gern getanzt, so Line Dance und so. Und er wollte so gerne mal nach Las Vegas und dann Grand Canyon. Und dann haben wir gesagt, komm, wir fliegen nach New York und bleiben in New York eine Woche und fahren dann von New York nach LA, die Route 66 mit einem Auto. Also durch ganz Amerika so. Und das haben wir dann gemacht.
Wow.
Ja, und es gab einen Tag, da haben wir uns den ganzen Tag kaputt gelacht. Da hatten wir so diesen ultimativen Vater-Sohn-Moment, wo wir einfach. Da war einfach alles witzig. Und wir haben wirklich, wir haben Tränen gelacht. Wir hatten so Running Gags, die sich den ganzen Tag gezogen haben. Und wir haben nur gelacht. Also wir waren teilweise in Geschäften oder an Rezeptionen von Hotels und konnten nicht mehr sagen, wie wir heißen, weil wir so gelacht haben. Wir hatten einmal, wir wollten so einen Pool, also wir haben immer ganz spontan Hostels gemietet und wir wollten einmal einen Pool unbedingt, weil es so heiß war, also dass es da einen Pool gibt. Und dann sagte diese, ja, der Pool ist gerade geschlossen, aber the guys are really busy at the pool und wir sind dann zu diesem Pool gegangen und dann lagen da so drei Mexikaner im Schatten und haben quasi die Sombreros auf dem Kopf gehabt und geschlafen. Und im Pool war nur so ein Viertel Wasser. Und es war so witzig, dass wir uns einfach kaputt gelacht haben. Und es war, ich glaube, diesen Tag würde ich gerne nochmal erleben, weil mein Papa ja auch gestorben ist. Und ich habe diesen Tag einfach so herrlich in Erinnerung, weil wir uns da ganz frei von Mustern begegnet sind, frei von Vater-Sohn-Rollen, einfach als die besten Freunde, die wir gewesen sind, als, ja, als Gefährten, als Söhne des einen sind wir da einfach als Brüder unterwegs gewesen. Und das war sehr, sehr, sehr schön und wertvoll.
Witzig, so geht es mir mit meinem Bruder die ganze Zeit, weil ich so merke, das ist die geilste Ebene des Miteinanderseins. Aber sowas mit dem Papa zu erleben, ne, dieses Rollenbild und auch die Strenge und das Hierarchische aus der Beziehung rauszubekommen. Hast du irgendeine Idee, wie ihr da reingekommen seid?
Nee, ich habe keine Ahnung. Nee, also da hat sich vorher ganz viel angestaut. Wahrscheinlich war es auch dieser Wechsel zwischen den Ebenen, weil mein Papa war sehr streng. Und wir hatten, als wir losgeflogen sind, auch kein gutes Verhältnis. Ich habe damals viel geraucht so und ich habe noch gekifft und ich war einfach in einer Lebensphase, wo ich selber nicht geordnet war und wo er auch nicht zufrieden mit mir und meinem Weg schien, so. Und wir haben uns dann oft gestritten im Auto. Also du bist ja dann 8 Stunden, wenn du die Route 66 fährst, bist du ja eigentlich nur im Auto. Das ist ja total verrückt. Das, was in Deutschland eine lange Fahrt ist, also von München nach Hamburg oder so, ist da ja quasi ein normaler Autobahnabschnitt. So, das ist ja so, dieses
Crazy,
fucking
ja.
Land ist so groß. Und wir haben uns dann so oft in Diskussionen aufgearbeitet und gestritten, dass das vielleicht einfach so der logische Gegenpol war, dass ein ganzer Tag nur herrliches, verbundenes Lachen angesagt war, das wahrscheinlich ganz viel gelöst hat auf so einer anderen Ebene. Und vielleicht hat es damit zu tun gehabt, wie wir da hingekommen sind. Es ist wie mit deinem Moment des Friedens. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hingekommen sind. Und ich habe wahrscheinlich mein halbes Leben danach noch versucht, mit ihm wieder an den Punkt zu gelangen. Aber war schwierig dann auch.
Interessant, ja. Ja, richtig schön, richtig schön.
Eine hätte ich noch für dich. Also heute würde ich dir gerne drei Fragen würde ich dir gerne stellen. Die zweite wäre, wenn du eine Angewohnheit von dir für einen Tag stumm schalten könntest, welche würdest du auswählen Und was würdest du stattdessen gerne ausprobieren?
Ich glaube, ich würde so meine, und das habe ich die letzten Tage auch ganz stark gemerkt, dass ich so eine, wie so, mein Geist sehnt sich nach Unterhaltung manchmal. Also irgendwie nach einer Aufgabe, nach etwas zu tun, hat erstmal einen riesen Widerstand dagegen, wirklich in die Stille zu gehen. Ja, also gestern beim ins Bett gehen. Ich bin gestern extra früh ins Bett gegangen, weil ich echt Bock hatte, noch mal richtig tief zu meditieren. Erkenntnisreicher Tag.
Was heißt früh bei dir?
So um 9
Okay,
ungefähr.
das geht.
Also wirklich, wirklich. Also für meine Verhältnisse arschfrüh.
Ja.
Unfassbar früh. Und dann saß ich da so und ich hatte so eine nice Erkenntnis, die ich einfach vertiefen wollte, ne? Weil ich gerade irgendwie liebe Freunde von mir auf eine Art und Weise gesehen habe, wo ich dachte, wow, ich könnte euch gerade anbeten. Es ist so schön, einfach eure Seelen gerade zu spüren. Und dann merkte ich, wie so mein kompletter Denkapparat sagte, hey, aber du könntest jetzt auch die Zeit nutzen, irgendwas zu konsumieren. Irgendeinen Reiz, irgendwas zu essen, zu trinken. Hey, ein Porno hast du schon lange nicht mehr geguckt. Es war so krass, was mein Geist für Geschütze aufgefahren hat, um nicht in die Stille reinzugehen. Und es war gleichzeitig so merkwürdig, weil ich in dem Moment schon wusste, egal was ich jetzt anderes tun könnte, es wird auf keinen Fall so schön wie das, was ich eigentlich tun will. Hatte dann aber so diese Zerrissenheit und ich merkte dann so, wow, diesen Konsumenten, ne? Der einfach gerade Unterhaltung und geistige Aktivität konsumieren will, den würde ich gerne einfach mal stumm schalten. Und stattdessen halt wirklich, und das merke ich, so, und da habe ich die letzten Tage immer wieder mitgespielt, ne, so, mein Geist will Tetris spielen, aber das kann ich ja voll easy so in der Medi, ne? Ich mache dann ein bisschen Yoga und fühle, wie sich jeder Wirbel meiner Wirbelsäule neu ausrichtet. Ja, ich bekomme ein Gefühl dafür, wie es sich anfühlt, so in einem mega feinen Gedankenstrom drin zu sein. Und es gibt so viel zu entdecken. So, ne, es gibt einen Austausch, der so viel besser ist. Und diesen Switch hinzubekommen, also da übe ich auf jeden Fall gerade ganz stark dran.
Was ja auch eine wunderschöne Gewohnheit ist, wenn wir sie wirklich beibehalten können, ist ja Beste, so, ja. Ja, bei mir ist ähnlich. Bei mir ist es also die Gewohnheit, die ich gerne mehr hätte, wäre die absolute innere Ruhe, weil ich halt, also, weiß ich habe ja zwei kleine Jungs bei mir und die sind halt solche Wirbelwinde, die ja wollen halt die ganze Zeit Aufmerksamkeit. Also auch mein Sohn spielt gerade kaum mit sich selbst, der will immer was von mir so, was total schön ist und halt super anstrengend, weil mein Geist denkt die ganze Zeit an Songs. Ich habe halt ständig Ideen. Ich habe gerade jetzt in der finalen Produktion meines Albums einfach die ganze Zeit Ideen. So, du kennst es ja, muss ich dir nicht erzählen. Und ich will gefühlt einfach in Ruhe gelassen werden, damit ich in Ruhe Gedanken zu Ende führen kann. Und ich will, also die Angewohnheit, die ich gerne ablegen würde oder stumm schalten können würde, wäre die Ungeduld. Weil ich bin oft eben nicht so geduldig, wie ich gerne wäre. Wenn ich so komplett geduldig in mir ruhen würde, ich weiß ja, meine guten Ideen gehen nicht verloren. Ich kann ja ganz geduldig mich den Themen widmen, die gerade dran sind, und mich dann wieder meiner eigentlichen Arbeit oder Berufung widmen, neben der Berufung Papa zu sein. Und das fällt mir mitunter sehr schwer. Ich möchte dann einfach sagen, jetzt lass mich meinen Song schreiben. Und ich weiß aber auch, das ist voll wichtig, dass ich jetzt als Papa da bin und so. Und, ja. Da bin ich, fühle ich mich oftmals zerrissen und diese Angewohnheit, die würde ich gerne stumm schalten,
Ja, verstehe ich gut, weil es ist ja, wie du sagst, so Ideen, die verschwinden ja nicht. Wenn sie so gut waren, dass sie wirklich einschlagen, dann zeichnen sie sich ja genau durch ihre Nachhaltigkeit auch aus, ne?
Genau.
Dass ich sie morgen immer noch gut finde. Und alles, was ich morgen nicht mehr gut finde, das war es halt auch nicht wert meistens.
Genau, oder du kannst es wirklich in 10 Sekunden notieren. Also wenn die Idee wirklich gut ist, reichen dir ja 4 Wörter oder 10 Wörter und dann hast du sie ja wieder. Es ist ja nicht, ja, genau. Genau.
Ja.
Ja. Okay, meine dritte Frage an dich wäre, welche Fähigkeit aus der Natur würdest du dir leihen? Und wenn es so für einen Tag quasi haben könntest, also zum Beispiel die Orientierung von einer Taube oder von einer Fledermaus oder die Ruhe eines Baumes oder irgendeine Fähigkeit, die man so in der Natur beobachten kann.
Also ich bin jetzt witzigerweise gerade bei einem Hund.
Ah,
Ich würde
schön.
gerne so unterschiedslos wahrnehmen wie ein Hund. Weil ich habe so das Gefühl, Hunde, die interessieren sich so für Oberflächliches ja gar nicht.
Ja, und auch nur. Also, sobald irgendwas vorbeifliegt, sind sie ja nur beim Oberflächlichen.
Ja, gut, aber sie haben in dem Sinne nicht diese Unterscheidungsfähigkeit, dass sie so sagen, hey, ich sortiere sehr genau, mit wem ich mich gerne umgebe, sondern ne, so ein herzoffener Hund, der kommt in so eine Runde rein und da kriegt jeder erstmal gleich viel Aufmerksamkeit.
Ja.
Jeder ist potenziell gleich viel Spender von Liebe und von Zuneigung und da gibt es gar keine Rangordnung. Ich glaube, das würde ich mal gern mir leihen für einen Tag.
Ja, Mann. Wir haben bei mir im Garten drei Eichhörnchen. Die
Oh,
wohnen bei
nice.
uns auf den Bäumen, ja. Und ich beobachte die oft und diese Gegenwärtigkeit, die würde ich mir gerne ausleihen. Es gilt wahrscheinlich für jedes Tier, aber ich nehme jetzt exemplarisch diese Eichhörnchen, weil die sehe ich jeden Tag. Die sind sowas von im Moment. Für die existiert ja einfach nur dieser eine Sprung von dem Baum zu dem Dach. Und dann wieder in den Baum. Und dann, ich habe so das Gefühl, die sind einfach so funny im Moment den ganzen Tag und nebenbei halt zuckersüß. Das ist auf jeden Fall sehr bewundernswert, wenn man so im Moment ist.
Tja, wie der Fini. Eigentlich ja auch, ne? So,
Ja.
jeder Moment ist wichtig, eine Gelegenheit zum Spielen, eine Gelegenheit, volle Aufmerksamkeit zu bekommen
Ja, aber im
und
Moment
dergleichen.
lerne ich bei ihm eben auch die Beobachtung, der langweilt sich dann ganz viel. Und gerade wenn jetzt dann im Ferien sind, dann liegt er so im Wohnzimmer auf dem Boden, weil der gerne bei uns ist und seine Spielsachen werden aber im Kinderzimmer und dann hängt er da rum und dreht sich und irgendwie ist er im Moment, aber auch voll im Widerstand gegen den Moment, weil gerade nicht zwei Menschen mit ihm spielen, wenn ich jetzt gerade mein Tagebuch schreibe und Johanna was liest oder so. Und er fordert dann ein und wir merken halt, wir wollen ihm nicht immer die hundertprozentige Aufmerksamkeit geben, weil auch das, er darf ja lernen, dass die Welt ihm halt nicht immer die Aufmerksamkeit schenkt, die er gerade einfordern möchte und dass er sich halt mit sich beschäftigen darf. Ich meine, Langeweile ist ja was Gutes, weil daraus entspringt ja wieder Kreativität. Aber ich glaube, so ein Eichhörnchen, dem ist halt nie langweilig. Weißt du, das ist einfach so ganz präsent am Start. So.
Cool. Ja, schön.
Ja. Bei Finny übrigens finde ich witzig, weil du es gerade ansprichst, viele Menschen beobachten uns ja und gehen davon aus, dass unsere Kinder erleuchtet sind. Also ich bekomme da auch manchmal Mails und Briefe und so, wo Menschen es dann schreiben. Und zweifelsfrei sind unsere Kinder, wie die Kinder aller Menschen hier so, super connected und angebunden und aus einer anderen Sphäre und noch viel mehr in der Erinnerung. Aber ich finde auch immer diesen Anspruch zu haben, dass die Kinder ja komplettes Licht sind und so und so erleuchtet, finde ich auch für die Kinder schwierig irgendwie, gell?
Ja, das ist so ein Quatsch, Alter. Wirklich. Also Kinder können dermaßen unerleuchtet sein. Also mehr Schwarz und Weiß als so, sagen wir mal, 2 bis 5 Jahre gibt's eigentlich gar nicht.
Ja.
Wirklich. Ich denke immer wieder so, Mayra ist entweder reines Licht oder reiner Teufel und gar keine Grauzone so
Ja,
dazwischen.
und nur Ego, so quasi, ich gebe dir das nicht, ich behalte das, ich teile gar nichts, fickt euch.
Genau. So voll. Genau das.
Ja.
Und ich glaube, ne, vieles, was wir so Erwachsenwerden nennen, hat so viel mit diesen, ich mache da jetzt eine Grauzone drauf. Ne? Ne, sowohl dämme ich mein inneres Licht als auch den inneren Teufel, so in irgendeinem Versuch, mich irgendwie liebenswerter zu machen. Oder erwachsener.
Erwachsene, ja.
Erwachsen.
Ja, ich glaube, ja, die Folge hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, es war gar nicht der Anspruch der Lustigkeit oder der Comedy-Elemente ist jetzt gar nicht so hoch bei uns. Wir sind, glaube ich, gar nicht mehr so sehr im Bild eines Comedy-Podcasts, aber das ist auch egal. Wir sind einfach ein sehr ehrlicher Podcast.
Wir sind, wie wir sind, das würde ich auch sagen.
Genau.
Und es kütt wie kütt, ne? Die Kölner 10 Gebote.
Ja.
Total. Habt's ganz gut. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
Liebt so viel ihr könnt, holt euch Tickets für die Essenz-Tour, lest die Bücher von Frank Hamm, hört Musik, die euch gut tut, umgebt euch mit liebevollen Menschen und bis nächste Woche. Peace.